Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Good Talk, dem Live-Event zu unserem neuen Good Impact Magazin. Mein Name ist Bianca, ich bin Redakteurin bei Good News und mache die Good Impact Podcasts. Und ich freue mich, dass ihr alle gekommen seid, trotz des schönen Wetters. Und danke Simon, dass wir wie immer hier im Goodbye Store sein dürfen.
Und ich bin Anja, Redakteurin beim nicht ganz neuen Good Impact Magazin, denn schließlich haben wir eine Geschichte. Wir waren vorher enorm. Ich freue mich, dass ihr da seid. Wir berichten seit mehr als 10 Jahren, seit 2010 genau, über Ideen für eine bessere Wirtschaft und Gesellschaft, eine nachhaltigere und Menschen, die diesen Wandel voranbringen, und haben seit einem Jahr jetzt den Good Talk, unser Live-Event zum Schwerpunktthema jedes Heftes. Das ist, Bianca, Jubiläum. Woo! Weißt du noch, vor einem Jahr, der erste Good Talk, wir waren ganz schön aufgeregt, oder?
Ich muss sagen, ich bin immer noch jedes Mal total aufgeregt, auch jetzt. Aber ja, klar, ich erinnere mich, wie wir gestartet sind. In einer kleinen Gruppe, und dann wird es immer größer. Dann haben wir angefangen, das live zu übertragen auf Instagram. Heute nehmen wir das erste Mal auf für YouTube. Also man kann das später auch noch nachgucken, nachhören. Und es läuft natürlich auch die Aufnahme für unseren Good Impact Podcast. Und da möchte ich euch ganz kurz darauf hinweisen, wenn ihr später Fragen stellt, sprecht immer ins Mikrofon. Wir haben leider nur eins. Ich werde hier rumrennen, sodass wir das auch Podcast hören. Und apropos Podcast, kurze Werbung. Wir sind gerade im Rennen für den Deutschen Podcastpreis, für den Publikumspreis in der Kategorie Nachrichten. Ja, stimmt gerne für uns ab.
Zu Beginn ein kleines Ratespiel. Wisst ihr, wie viele Pflanzenarten in einem Regenwald wachsen? Ein paar Schätzungen hätte ich gerne. 200 Arten. 4 Millionen. Okay. Gibt es noch was? Gibt es noch einen Vorschlag? 200.000. Okay, also ihr überschätzt den Regenwald. Das ist schön. Das zeigt, dass er euch am Herzen liegt. Wir haben die Zahl 40.000 gefunden und fanden das schon eine ganze Menge. Und auf einem Quadratkilometer wachsen wie viele Bäume? Baumarten, verschiedene Baumarten. Okay, jetzt mache ich nicht weiter, sondern sage direkt bis zu 750. Das ist verdammt viel. Ich kann es ehrlich gesagt kaum glauben, aber wir können euch die Quellen in unserem schönen neuen Heft reichen. Und noch eine Frage. Habt ihr eine Ahnung, wie viele Tierarten auf dem Globus im Regenwald ihre Heimat haben? Wie viel Prozent, was meint ihr, aller Tierarten, die es auf der Erde gibt? 80. Ich fürchte, ich würde mal sagen, nur Land, sonst macht die Zahl keinen Sinn. Es sind 50%. Und tatsächlich ist es so, dass auch 70% der Medikamente gegen Krebs aus dem Regenwald kommen. Das heißt, sie werden aus irgendwelchen Pflanzen, aus Verfahren gewonnen und in der Therapie eingesetzt. Ganz zu schweigen von den ungeheuren Mengen CO2 natürlich, die Regenwälder weltweit binden. Regenwälder sind die vielfältigsten, wichtigsten Ökosysteme der Erde. Ohne sie würde sich unsere Welt total ändern. Und zwar nicht nur da, wo es die Regenwälder gibt, sondern auch dort, wo es sie nicht gibt. Millionen Tonnen CO2 entwichen in die Luft. Einer der wichtigsten Pfeiler für das Klimasystem auf der Erde geriete ins Wanken. Gäbe es den größten Regenwald der Welt nicht, den im Amazonasbecken, würden Gigatonnen Kohlenstoffdioxid freigesetzt. Die mittlere globale Oberflächentemperatur stiege an, Dominoeffekte könnten entstehen und Kipppunkte schneller erreicht werden. Nur, genau das könnte passieren. Denn immer noch wird gerodet, nach Gold gegraben, werden Straßen ins dichte Grün gezwängt, wird Ackerbau betrieben, um Soja anzupflanzen. Bereits jetzt sind allein im Amazonasbecken 18% des Regenwalds zerstört. Steigt die Zahl auf etwa 20-35%, natürlich eine gewisse Range, die uns ExpertInnen genannt haben, wird der Schaden irreparabel. In anderen Teilen der Welt sieht es nicht viel anders aus.
Deshalb hat sich die Good Impact Redaktion auf die Suche gemacht. Was rettet denn den Regenwald? Was sind die größten Hebel? Was geschieht in den Ländern, die Regenwald haben, wie zum Beispiel Brasilien, in denen der neue Präsident Lula den Hebel rumreißen und ihn wieder schützen will? Welche Rolle spielt dabei die indigene Bevölkerung? Und welche Barrieren gibt es? Und was können wir alle tun für den Erhalt des Regenwalds, den wir übrigens in Europa längst fast vollständig vernichtet haben?
Und das ist eine unserer Erkenntnisse. Wir wussten es jedenfalls so deutlich nicht. Es gibt nicht nur den tropischen Regenwald, sondern es gibt auch den gemäßigten Regenwald. Es gab immer Regenwälder in Europa zum Beispiel, im Norden Amerikas und anderen Regionen der Welt, die ein anderes Klima haben, ein bisschen anders funktionieren, aber auch feucht sind, eine große Biodiversität haben, aber etwas kühler. Sie sind nicht ganz so artenreich wie die tropischen, aber produzieren eine ungeheure Menge an Biomasse, weil es kühler ist, die Pflanzen nicht so schnell verrotten. Das heißt, es wird einfach viel in diesem Wald gehalten. Und diese Wälder, über die reden wir auch in unserem neuen Heft.
Dass ihr euch unbedingt holen müsst.
Hier? Schon, weil es so schön ist.
Oh ja. Aber jetzt erstmal sprechen wir mit euch und unseren Gästen hier vorne auf dem Podium erstmal eine Runde. Und nach ungefähr einer halben Stunde öffnen wir das Gespräch zu euch hin, zum Publikum. Stellt also gerne eure Fragen, wie gesagt, immer direkt ins Mikrofon sprechen. Dann gegen spätestens 21 Uhr ist der Good Talk zu Ende. Aber bitte bleibt doch noch, weil heute gibt es Jubiläumssekt und Jubiläumsschorlen.
Und Jubiläumsmusik und Jubiläumsstimmung. Also es lohnt sich. Unser erster Gast hat Agrarwissenschaften, Schwerpunkt Nutzpflanzen, in Bonn studiert und danach 5 Jahre als Marktanalyst für Öl, Saaten und Futtermittel, fand ich einen super Titel, gearbeitet. Dann aber war ihm die Wirtschaft zu wirtschaftlich. Unser Gast wollte lieber stärker sich engagieren in der Nachhaltigkeit und für Biodiversität. Er wechselte zum Global Nature Fund, einer Stiftung, die sich seit 25 Jahren, auch dort ein Jubiläum, ich glaube vor ein paar Tagen, kleiner Jubel bitte, international mit Gewässer- und Waldschutz beschäftigt. Seit 2 Jahren betreut unser Gast dort Projekte für entwaldungsfreie Lieferketten und nachhaltige Investments zum Schutz von Wald und Biodiversität. Willkommen, Steffen Kemper.
Unser nächster Gast kommt aus Berlin, hat Anthropologie, Politik und Literaturwissenschaft in Wien studiert und setzt sich seit einer ihrer ersten Begegnungen mit indigenen Menschen in Ecuador für die indigenen Bevölkerungen in Lateinamerika und Asien ein. In Ecuador arbeitete sie mit indigenen Künstlerinnen zusammen, um ihre Kunst auf Festivals, Ausstellungen und Filmevents sichtbarer zu machen. Wenig später ging sie für ein Jahr auf die Philippinen, um bei einer NGO mitzuarbeiten, die indigene Menschen bei Landrechtskonflikten unterstützt, gerade in der Nähe von Regenwäldern. Heute arbeitet sie bei der Gesellschaft für bedrohte Völker in Berlin und beschäftigt sich vor allem mit dem Regenwaldschutz und seiner Bedeutung für indigene Gemeinschaften. Herzlich willkommen, Regina Sonck.
Ja, Steffen, Du hast schon in mehreren Regenwäldern gestanden und ihn hier gesehen, den Tukan. Wo war denn das und vor allem wie?
Ja, tatsächlich. Also hallo erstmal alle zusammen. Schön, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung. Das ist richtig. Tukane habe ich tatsächlich bei einer privaten Brasilienreise gesehen, die ich vor etwa 4 bis 5 Jahren mit meiner Frau zusammen unternommen habe. Und da hatten wir auch Gelegenheit, dann ja wirklich in das Amazonasgebiet hinein zu reisen und dort ein paar Tage zu verbringen und wurden auch von einem sehr erfahrenen Guide begleitet, der schon 40 Jahre Berufserfahrung als Guide speziell für die Amazonasregion hatte und dementsprechend sehr gut auch berichten konnte, wie sah das hier vor 20, 30 Jahren aus, wie sieht es jetzt aus. Also das Schöne, was wir gesehen haben, waren tatsächlich wilde Tukane. Das Traurige, was wir gesehen haben, waren Wälder, die eigentlich keine mehr sind, weil sie inzwischen Sekundärwälder sind, wo früher mal wirklich sehr biodiverse Primärwälder standen.
Muss ich dich natürlich gleich bitten, nochmal den Unterschied fürs Publikum klarzumachen. Was ist ein Primärwald und ein Sekundärwald?
Genau, also ein Primärwald wäre ein Wald, der so schon natürlicherweise bestand, während ein Sekundärwald entstanden ist, nachdem die eigentliche Waldfläche abgeholzt wurde. Vielleicht hat es in der Zwischenzeit auch mal landwirtschaftliche Aktivitäten gegeben. Irgendwann wurde das Ganze dann wieder aufgeforstet und man hat dann einfach ja, letztlich einen qualitativen Unterschied zwischen einem solchen Sekundär- und einem Primärwald. Was die Klimaschutzleistung angeht, was die Biodiversität angeht, genau.
Wir müssen leider immer mit dem Mikro hin und her wegen der Aufnahme, nur dass ihr euch nicht wundert. Ja, also Primärwälder sind die, in denen Menschen nicht zu suchen haben, beziehungsweise noch nicht reingehen oder kaum. Heute suchst du nach Ansätzen, um den Regenwald zu schützen. Wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, dich mit dem Regenwald zu beschäftigen? Wald und Biodiversität ist ja ein weites Feld. Warum Regenwald?
Also meine Reise damals hat sicherlich dazu beigetragen, aber grundsätzlich eben so, dass es besonders schützenswerte Ökosysteme sind, die gleichzeitig besonders gefährdet sind. Also hier liegt wirklich Freud und Leid irgendwie oder das, was gut ist und das, was leider nicht mehr so gut ist, so nah beieinander und dementsprechend so wichtig, dass man diese, du hast ja eben eingangs schon die ganzen Gründe genannt, warum sind Regenwälder eigentlich so wichtig und wertvoll, lebende Genbank, Arzneimittelschrank und so reich an Biodiversität, die unbedingt erhalten werden muss. Und dementsprechend mich das Thema besonders interessiert. Und dann war ich froh beim Global Nature Fund, der auch noch andere Arbeitsschwerpunkte hat, aber da dann eben zusammen mit Oro Verde, der Tropenwaldstiftung, zwei spannende Projekte starten zu können.
Ja, was ich daran spannend fand, war, das sind Projekte, wo ihr für die ihr mit der Wirtschaft zusammenarbeitet. Nun denkt man, okay, die Wirtschaft und der Regenwald könnte auch eine Konfliktbeziehung sein. Was macht ihr denn zusammen?
Das ist ganz unterschiedlich. Also wir haben tatsächlich in dem Bereich, in dem ich arbeite, Unternehmen und biologische Vielfalt, ganz unterschiedliche Projekte, also auch zum Beispiel Projekte mit LandwirtInnen in Deutschland, die wir dazu beraten und dazu animieren, mehr Biodiversität auf ihren Flächen umzusetzen. Speziell jetzt in den beiden Projekten mit Oro Verde zusammen. Das eine zu entwaldungsfreien Lieferketten, da bauen wir eine Online-Plattform, eine Informationsplattform für Unternehmen auf und beraten sie jetzt ganz aktuell auch zur Umsetzung einer neuen EU-Verordnung zu entwaldungsfreien Lieferketten. Und in dem anderen Projekt zu Investments für den Wald- und Biodiversitätsschutz arbeiten wir, sagen wir, nicht direkt mit Unternehmen zusammen, beziehungsweise es sind Investmentanbieter, mit denen wir zusammenarbeiten und denen wir so ein bisschen auf den Zahn fühlen und genau wissen wollen, deren Investment, welchen Impact haben die Projekte, die mit dem Geld der Investoren umgesetzt werden in den Zielländern. Und da schauen wir einfach ganz genau hin.
Ja, das fand ich auch sehr spannend. Denn das ist ja so ein Versprechen, dieses Versprechen, wenn man nur grün investiert, dann wird es schon besser. Oder wenn man so ein Heft kauft, dann tut man was für die Rettung des Regenwaldes. Deshalb haben wir uns auch diese Unterzeile erlaubt, nicht der Kauf dieses Magazins ist es, das uns weiterbringt in der Rettung des Regenwaldes. Oder solche Projekte funktioniert dieser Ansatz, mal schnell ein paar Euro ausgeben für einen Baum pflanzen und dann wird das.
Das kommt immer ganz drauf an. Also es gibt solche und solche Projekte. Es ist genau wie bei Investmentanbietern. Es gibt die grünen und die vielleicht nicht ganz so grünen oder nur pseudogrün, sprich grün gewaschenen Anbieter. Das hat man immer wieder. Also speziell bei Baumpflanzungen ist sicherlich immer zu hinterfragen, welche Bäume werden gepflanzt, wo werden sie gepflanzt. Entsteht da am Ende eine Holzplantage, in die ich sozusagen dann einzahle mit dem Kauf eines Produktes oder soll da wirklich ein Regenwald aufgeforstet und wiederhergestellt werden zum Beispiel. Also insofern gibt es da immer so ein paar kritische Fragen, die man durchaus sich selber stellen sollte oder dann meinetwegen dem Anbieter stellen sollte. Wo genau geht das Geld hin? Und in dem Zusammenhang ist eben auch ein ganz wichtiger Punkt generell Transparenz und bestenfalls auch ein Monitoring, das zeigt, da passiert wirklich Gutes auf der Fläche.
Das heißt also Erfolge messen, Berichte schreiben, gut dokumentieren, Audits machen und so weiter. Bevor wir vielleicht gleich noch auf die Anwenderebene kommen, würde ich gerne noch mehr darüber erfahren, was machen denn die Unternehmen in diesen Projekten jetzt konkret? Also die Unternehmen, in die man dann investiert. Und was bringt das tatsächlich? Also vielleicht kannst du das ein bisschen eins rausgreifen und beschreiben.
Ja, dann würde ich tatsächlich unsere sogenannte Indonesien-Fallstudie rausgreifen. Das ist noch ein Arbeitstitel. Es geht um Indonesien, es geht um ein Projekt in Indonesien auf Borneo und des Investmentanbieters Fairventure Social Forestry. Und dieses haben wir eben näher analysiert als Teil dieses Projektes. Am Ende ist jetzt eine 18-seitige Fallstudie dabei herausgekommen, wo wir sehr genau hinschauen auf ökologische, soziale und ökonomische Kriterien und auch vor Ort jemanden engagieren konnten, der Expertise hat und für uns analysieren konnte, okay, hat das denn Impact? Ist das denn so, wie es ist, gut und richtig und erreichen die versprochenen Ziele? Genau. Und jetzt in diesem speziellen Fall ist eben schön zu sehen, dass es eine sehr ausgeprägte soziale Komponente hat, dieses Investment. Das heißt, es werden viele Arbeitsplätze vor Ort geschaffen, auch permanente Arbeitsplätze. Es gibt Beschäftigungsmöglichkeiten für Daily Workers und hier findet auch viel Schulung statt. Es werden die notwendigen Betriebsmittel und Pflanzgut zur Verfügung gestellt, damit hier auf degradierten Kautschukflächen, ja, gewirtschaftet werden kann und wieder was angebaut werden kann und hier dann eben auch wieder Vegetation stattfindet, sage ich mal.
Gib uns doch ein kleines Dive-In, wie das so funktioniert. Also ich stelle mir vor, der Regenwald ist halt abgeholzt an der Stelle, sieht sehr traurig aus, wir alle kennen diese Bilder. Und wie macht man denn aus so einer Fläche dann wieder eine Landschaft, die gedeiht und erst recht ein Regenwald, der wirklich dann zu einem Wasserkreislaufsystem wird? Das ist ja ein weiter Weg, oder?
Ein sehr weiter Weg, der auch so in dem Sinne nicht beschritten wird. Es ist so, dass die Regierung dort bestimmte Areale als sogenannte Social Forests deklariert hat und sie den dortigen Kleinbauernorganisationen zur Verfügung gestellt hat. Auf diesen Flächen findet man einerseits Wälder, Sekundärwälder, die unbedingt geschützt werden müssen und die auch geschützt werden. Und es gibt aber auf der anderen Seite diese völlig degradierten Flächen. Es gibt da auch ganz interessante Drohnenaufnahmen, die wirklich zeigen, auf dieser Fläche wächst gar nichts mehr. Das ist eine braungraue Fläche. Und diese Flächen dürfen explizit für Agroforstsysteme, also den Anbau auch von Nutzpflanzen, genutzt werden durch diese Kleinbauernorganisation. Und der Investmentanbieter Faventure Social Forestry geht eben mit noch zusätzlichem Kapital da rein und versucht den Landwirtinnen vor Ort eben zu zeigen, wie es am besten geht, eine vernünftige Auswahl an Kulturen für den Anbau zu wählen. Und ja, da werden jetzt schnell wachsende Hölzer zusammen vergesellschaftet sozusagen oder Mischanbau mit Ingwer kultiviert. Und dadurch hat man jetzt schon, wenn man die Drohnenaufnahmen vom Start des Investments mit jetzt vergleicht, ist das jetzt eine wiederbegrünte Fläche. Es wird kein Regenwald wieder werden, aber es ist trotzdem ein wirksamer Erosionsschutz zum Beispiel, dass die Böden nicht immer weiter erodieren. Und zusätzlich gehört der Sengen Tree, so heißt dieses Leichtholz, zu den Leguminosen. Das heißt, kann Luftstickstoff fixieren und im Boden anreichern. Das heißt, auch die Bodenqualität wird wieder verbessert. Wasserkreisläufe können sich stabilisieren. Also auch durch diesen Ansatz hat man trotzdem eine positive Wirkung auf der Fläche. Also man muss hier wirklich davon ausgehen, vorher lag alles brach und war degradiert und dann ist es natürlich ein Plus, das, was Faventures jetzt daraus macht.
Zwei Fragen habe ich dazu, und zwar zum einen, wie lange dauert das denn, bis so eine degradierte Fläche den Ingwer dann sprießen lässt, und zum zweiten, warum funktioniert das nicht, erst Ingwer und irgendwann Regenwald, zumindest in the long run?
Genau, also mit sehr viel Zeit, ja, wird das gelingen können. Also wünschenswert wäre eben ein sehr artenreiches Agroforstsystem, das man hier etabliert, gerne auch noch mit mehr Arten als diese zwei, auf die man sich jetzt konzentriert, diese schnell wachsenden Bäume und Ingwer. Und die sind tatsächlich innerhalb von 2 Jahren riesengroß geworden. Das ist der schnell wachsendste Baum der Erde und insofern kann man hier auch eben schnell auf diesen kräftigen Bewuchs. Aber wie gesagt, bis zu einem Regenwald ist es noch ein sehr weiter Schritt und ich denke eher, man wird hier bei Agroforstsystemen landen, die hoffentlich noch vielfältiger sind, als sie es jetzt sind. Und gleichzeitig, und das ist das Wichtige, man schützt die Flächen, die noch da sind. Das ist auch etwas, wofür wir uns als Global Nature Fund und Oro Verde auch immer wieder stark machen. Das Wichtigste ist, die bestehenden, noch intakten Waldflächen, Primärwälder, Sekundärwälder zu erhalten und zu bewahren. Und das passiert auf diesen Flächen.
Wahrscheinlich gehört ja auch zu der Idee, dass es sich wirtschaftlich lohnt für die Bevölkerung dort. Das war das, was du mit den nicht nur Arbeitsplätze schaffen, sondern auch tatsächlich finanzieren können, Einkommen generieren und so weiter. Okay, wie was nochmal, ich weiß nicht, ob du dazu eine Zahl hast. Sagen wir, ich will 1.000 Euro investieren in so ein Investment. Wie viel Regenwald kann ich denn dann auf so eine Weise degradierten Regenwald retten oder ja, unterstützen? Also sind das dann 2 Quadratmeter für Anja?
Also so genau wird es wahrscheinlich kein Projekt zuordnen und es ist sowieso schwer, das so pauschal zu beantworten, wie viel mit 1.000 Euro erreicht werden kann. Am Ende muss man aber auch sagen, geht es vor allen Dingen auch um die Qualität. Also es geht jetzt gar nicht so sehr darum, wie groß ist die Fläche oder wie viele Bäume werden gepflanzt, sondern wie ich eben schon meinte, es geht darum, welche Bäume und was ist das Gesamtziel und wird das Ganze transparent gemacht. Insofern kann man das pauschal leider gar nicht so beantworten. Das hängt dann, also wenn wir jetzt über Waldinvestments sprechen, dann hängt es auch wirklich vom Anbieter ab, was der eben angibt, wie vielen Baumpflanzungen das zum Beispiel zugutekommt, wenn ich da eben mit 250, 500 oder 1.000 Euro mich beteiligen möchte. Und genau.
Und wird es noch in anderen Regionen der Welt gemacht? Du hast jetzt das Beispiel Indonesien genannt, aber wird es noch woanders gemacht? Oder ist Indonesien besonders stark und warum?
Also dass wir jetzt Indonesien uns anschauen, hat letztlich den Grund, dass wir ja in unseren Projekten auch immer Investmentanbieter suchen, die sich uns öffnen und sagen, ja, ihr dürft eine Analyse über uns machen und ihr dürft uns wirklich auf die Finger schauen und wir teilen Unterlagen mit euch, wir geben euch Zugang zu den Flächen, wir begleiten euch vor Ort, damit wir uns eben ein umfassendes Bild machen können. Insofern fiel die Wahl jetzt in diesem Projekt auf Indonesien. Daneben haben wir eine weitere Fallstudie in Kanada durchgeführt. Und eine dritte Fallstudie, die gerade in Planung ist, wird in El Salvador stattfinden. Aber grundsätzlich haben wir schon gewisse, sage ich jetzt mal, Hotspots der Entwaldung oder der Gefährdung von Wäldern. Und meistens so im globalen Süden der Fall, wo wir eben diese besonders artenreichen tropischen Regenwälder oder subtropischen Wälder haben und gleichzeitig eine sehr hohe Gefährdung, zum Beispiel durch die Landwirtschaft. Also sprechen wir hier von Lateinamerika, wir sprechen von Teilen Zentralafrikas und aber auch von Südostasien. Nichtsdestotrotz gibt es auch an anderen Orten der Welt Wälder, die schützenswert sind oder deren Umgestaltung sich auch lohnen kann, wieder hin zu einem stärker naturbasierten Ansatz. Das ist dann zum Beispiel Thema in unserer Kanada-Fallstudie gewesen.
Wenn ich jetzt tatsächlich meine 1.000 Euro ausgeben will, finde ich auf eurer Website denn zum Beispiel nochmal so die Tipps, how to, worauf achten, was ist wichtig, weil ich habe schon wieder alles vergessen, worauf ich achten muss.
Ja, da kann man einige Punkte auch zusammenfassen und tatsächlich kann man das auf unseren Homepages sowohl bei GNF als auch bei Oroverde in dem aktuellen als auch in vergangenen Projekten gut nachlesen. Da gibt es sogenannte Leitfäden, das war eigentlich, also man muss dazu sagen, das Projekt jetzt ist, wenn man so möchte, eine Wiederauflage eines früheren Projektes und letztendlich hat es schon mehrere Projekte gegeben, die in diese Richtung gehen und in diesen Leitfäden wird immer nochmal sehr gut, gerade auch für Kleinanleger zusammengefasst, okay, worauf muss ich denn achten, dass ich da nicht in die pseudogrüne Falle tappe. Und vielleicht mal um zwei Punkte zu benennen, die eben ganz entscheidend sind oder was ein erster guter Indikator sein kann, ist die versprochene Rendite. Bei Investments geht es ja in der Regel auch darum, dass jetzt zum Beispiel der Kleinanleger oder auch der institutionelle Investor, der große Investor, eine gewisse finanzielle Rendite auch daraus haben. In der Regel will man ja beides. Ein bisschen Rückfluss, aber auch den Good Impact sozusagen auf der Fläche. Und wenn da jetzt ein Investment daherkommt, das sagt, behauptet, es sei grün, verspricht aber Renditen im zweistelligen Bereich, dann kann da irgendwas nicht stimmen. Am Ende muss man sich vielleicht mal so als einen Kuchen oder eine Torte vorstellen mit drei erstmal vielleicht gleich großen Stücken. Gehen wir jetzt mal davon aus, ökologisch, sozial, ökonomisch. Ich kann nicht das ökonomische Kuchenstück riesengroß machen, ohne die beiden anderen Kuchenstücke nicht zu verkleinern. Ne? Also das muss dann irgendwo zulasten auch des Impacts gehen. Und bei den Investments, die wir im Detail untersucht haben, kann man aber schon sagen, da sind soziale oder ökologische oder eine Kombination aus beiden Komponenten schon recht stark vertreten. Also da wird wirklich drauf geschaut, dass man hier auch diesen Impact erreicht.
Ja, spannend. Ja.
Danke sehr. Ich habe mich jetzt gerade gefragt, wenn ich gerade keine 1.000 Euro übrig habe, um zu investieren und einfach nur in meinem Alltag mein Zeug kaufe, worauf kann ich denn da achten? Hast du vielleicht so ein paar Tipps für uns KonsumentInnen?
Ja, natürlich kann man hier auch eben darauf achten, was man kauft, wo es herkommt. Ob ich bei bestimmten Produkten eben weiß, dass sie zum Beispiel nicht mit Entwaldung verbunden war. Gewisse Nachhaltigkeitszertifizierungen können hier auch gerade Verbraucherinnen und Verbrauchern helfen, herauszufinden, ob hier eben auch ökologische Aspekte, soziale Aspekte berücksichtigt wurden. Also darauf kann man sicherlich sehr gut achten. Ansonsten haben wir ja das große Glück, dass jetzt eben diese Verordnung für entwaldungsfreie Lieferketten eigentlich an der Türschwelle zum Inkrafttreten steht. Das wird im Mai oder Juni dieses Jahres erfolgen. Das ist das große Ding auf EU-Ebene und wird Unternehmen in die Sorgfaltspflicht nehmen. Das heißt, bestimmte Rohstoffe und Produkte dürfen in Zukunft nicht mehr auf den EU-Markt gebracht werden, wenn sie mit Entwaldung verbunden waren. Und ein solches Gesetz hat es in dieser Form noch nicht gegeben und wurde sehr schnell auch verabschiedet oder wird jetzt sehr schnell verabschiedet werden und kann ein ganz starker Hebel sein.
Dazu habe ich tatsächlich eine Nachfrage. Ich glaube, das Gesetz betrifft aber nur bestimmte Flächen, also ab einem Stichtag, ab 2020 oder sowas. Die Flächen, die ab dann gerodet wurden, die dürfen nicht genutzt. Aber alles, was vorher fröhlich gerodet wurde und wo was angebaut wird, das dürfen wir nach wie vor einführen, oder?
Ja, sehr guter Punkt. Das ist leider so. Der Stichtag ist uns eigentlich auch deutlich zu spät. Es gibt auch andere, zum Beispiel auch einige Zertifizierungen, die den Stichtag wesentlich früher angesetzt haben. Also das wäre natürlich wünschenswert, weil, wie du richtig sagst, alles, was vor diesem Stichtag an Entwaldung oder Landumwandlung passiert ist, ist legitim letztendlich. Ne? Und Es gilt eben nur für die Flächen ab diesem Stichtag, dass da keine Umwandlung mehr erfolgt sein kann. Aber trotzdem gut, dass es für den gesamten EU-Raum eben eine solche Regulierung geben wird.
Ich frage wieder Konsumtipps. Du hast vorhin von Zertifikaten gesprochen. Also erstens würde mich interessieren, welche diese Zertifikate sind, ja, welchen kann man vertrauen? Weil man sieht ja immer irgendwelche Stempel auf irgendwelchen Produkten. Erstens. Und zweitens, was ist so, ich habe ein Kind, es isst gern Nutella. Kann man das essen?
Also ein Vergleich von verschiedenen Nachhaltigkeitssiegeln und Zertifizierungen kann ich jetzt hier gerade so ad hoc nicht vornehmen. Würde ich mich hier, glaube ich, zu weit aus dem Fenster lehnen, zu sagen, das ist gut, das ist mittel, das ist schlecht. Aber ein Beispiel ist natürlich ein gutes. Bei Nutella wissen wir vielleicht auch inzwischen alle, da ist Palmöl drin. Und auch selbst wenn Palmöl zertifiziert nachhaltig ist, ist es deswegen trotzdem nicht unbedingt gut. Also das hängt dann wiederum sehr von der Zertifizierung ab, ob zum Beispiel eben auch Sekundärwälder geschützt werden. Das ist dann nicht unbedingt der Fall. Also es gibt einfach bestimmte Rohstoffe, die in Produkten verarbeitet auch aufmerksam machen können. Und Palmöl ist sicherlich ein prominentes Beispiel, wo man sagen könnte, okay, möglichst vermeiden, zumal es gibt Alternativen. Man findet ja auch ja, in den Regalen auch Varianten ohne Palmöl, wo dann vielleicht ein anderes Öl, das vielleicht sogar aus heimischer Produktion stammt und keine langen Lieferketten, keine langen Transportwege zurücklegen musste, darin verarbeitet ist.
Vielen Dank. Ich glaube, jetzt unser zweiter Gast fängt an, sich zu langweilen. Damit sie nicht einschläft, überreiche ich.
Ja, danke sehr. Wenn wir über Regenwaldschutz sprechen, müssen wir natürlich über indigene Gemeinschaften sprechen, die oft in der Nähe oder im Regenwald leben. Man glaubt es kaum, aber normalerweise sitzen hier vorne 3 Gäste. Also wir hätten noch einen Platz frei. Der war geplant für eine indigene Vertreterin, einen indigenen Vertreter, beziehungsweise zumindest haben wir es versucht. Es ist uns nicht gelungen, das wollte ich nur kurz sagen, wegen der Repräsentanz, ist uns klar. Aber wir haben da Regina. Regina, du arbeitest schon lange mit indigenen Menschen, Gruppen zusammen. Wie ist das entstanden? Also ich habe vorhin kurz gesagt, du warst in Ecuador, aber was ist da genau passiert?
Ja, danke und hallo. Ich bin da reingerutscht so ein bisschen. Ich bin mit 19 das erste Mal weg von zu Hause nach Ecuador und war da dann ein Jahr und bin gleich in einer indigenen Gastfamilie gelandet, die extrem aktiv in der indigenen Bewegung Ecuadors war. Das heißt, für mich war hier mein Teenagerleben in Berlin schon recht politisch, aber als ich dann vor Ort gesehen habe, was noch geht, da hat sich bei mir total was gelöst im Kopf und ich habe das erste Mal eben auch wirklich verstanden, was ist Rassismus und auch das erste Mal verstanden, was bedeutet Kolonialismus. Und eben auch an der Biografie meiner Gasteltern und auch meiner Gastgeschwister gemerkt, was es bedeutet, wenn man von Geburt an die ganze Zeit eigentlich kämpfen muss. Also kämpfen um die eigene Existenz, die Existenz der eigenen Gemeinschaft und eben der eigenen Lebensphilosophie. Und das hat mich eigentlich nicht mehr losgelassen. Also es hat mich politisiert damals. Und dann habe ich aber immer wieder versucht, auch beruflich irgendwie mich irgendwie an einen anderen Schwerpunkt zu orientieren. Hat nicht so geklappt. Und dann bin ich eben immer wieder, wenn ich im Ausland war, immer wieder in dieser indigenen Sparte gelandet und es hat mich einfach weiter begleitet. Und du hast ja auch die Philippinen erwähnt. Die Philippinen sind auch wirklich ein Land, wo es sehr, sehr viel Gewalt gibt, auch gegenüber Indigenen. Und da war ich eben aktiv mit einer indigenen Organisation, die schon seit 30 Jahren dabei war, für ihre Landrechte zu kämpfen. Und da sind auch Morde passiert und es gab viel Kriminalisierung und da kam ich nicht mehr von los. Und deswegen habe ich dann vor 4 Jahren auch den Job bei der GfBV angefangen und bin auch total glücklich und froh, dass ich da jetzt so ein bisschen meinen Impact leisten kann und eben als Supporter in der zweiten Reihe indigene Organisationen darin unterstützen kann, so gut es eben geht aus Deutschland, dass sie ihre Rechte besser durchsetzen können.
Ja, wir hatten es schon angetönt, dass die indigene Bevölkerung natürlich eine große Rolle spielt für den Regenwaldschutz und doch sind sie eine sehr kleine Minderheit in den Ländern Lateinamerikas. Wie hast du das erlebt? Jetzt hast du vorhin angetönt, Philippinen und die Gewalt. Wie hast du es erlebt in Lateinamerika? Wie ist ihre Stellung in Ländern wie Brasilien und welche Rolle spielen sie im öffentlichen Leben oder in der Politik?
Also zahlenmäßig kann man vielleicht schon sagen, dass indigene Minderheiten sind, aber eigentlich sind sie in den Regionen, in denen sie leben, gar keine Minderheiten, sondern Mehrheiten. Und natürlich sind sie auch diejenigen, die als erstes dort waren. Also da ist so ein bisschen die Sache von, ja, wem gehört eigentlich die Region, ne? Und wer ist hier eine Minderheit? Und Indigene haben sehr, sehr lange dafür gekämpft auf UN-Ebene, dass sie keine Minderheiten sind, dass sie keinen Minderheitenstatus haben, sondern Peoples, also Völker im Deutschen. Und dieses Recht, Peoples zu sein, haben sie bekommen. Sie haben Kollektivrechte. Und deswegen muss auch ein Staat sie auf Augenhöhe, also völkerrechtlich, auf Augenhöhe ansprechen. Wenn es um Landrechte geht zum Beispiel. Also das Land gehört nicht einfach dem Staat, sondern wenn es indigene Völker auf dem Territorium gibt, gehört das Land genauso den Indigenen. Ja, wie sind sie vertreten? Also ich denke, da hat sich sehr, sehr viel getan. Es gibt Länder in Lateinamerika, da ist die indigene Bevölkerung auch 30% oder 40%, Ecuador oder Bolivien. Und dann gibt es Länder wie Brasilien, riesengroße Länder von der Fläche, und ungefähr 13%. Das sind dann auch immer so Zahlen, wo ich nicht genau weiß, wie sind die erhoben worden. Da muss man auch genau hinschauen. Indigene waren sehr, sehr lange Zeit sehr marginalisiert, auch im öffentlichen Diskurs, aber da ändert sich sehr, sehr viel. Und das liegt auch daran, dass die indigenen Bewegungen seit 50 Jahren ungefähr immer mehr wachsen und an Stärke gewinnen und wirklich von den Rändern, das kann man geografisch sehen und institutionell, immer mehr in die Zentren der Gesellschaft rücken. Und Brasilien ist da ein sehr, sehr gutes Beispiel, weil gerade letzte Woche ist das ATL zu Ende gegangen. Das ist ein Landrechtscamp, was jedes Jahr stattfindet, wo 6000 Indigene nach Brasilien, die Hauptstadt, kommen und wirklich vor dem Parlamentsgebäude campen und für Landrechte protestieren. Das heißt, sie gehen aus den Regionen ins Zentrum und besetzen wichtige Flächen und sagen, wir sind hier, wir gehen auch nicht mehr weg. Das machen sie seit vielen Jahren und es gibt jetzt eben viele, viele Erfolge zu verzeichnen. Die indigene Bewegung ist sehr, sehr stark, sehr gut vernetzt, reicht durchs ganze Land von den lokalsten Gemeinschaften bis eben ins politische Zentrum. Und unter Lula ist ein indigenes Ministerium entstanden. Und die Ministerin ist Sonia Guajajara. Ihr habt sie auch in eurer Zeitschrift schon erwähnt. Und sie war davor lange Jahre die Sprecherin der indigenen Dachorganisation APIBI. Und nicht nur ihr, aber auch vielen anderen Personen ist das einfach... Ja, ist das zu verdanken.
Ich habe noch eine Frage, und zwar im Vorgespräch hast du mir gesagt, dass die Analogie fand ich total spannend, dass die indigene Bevölkerung sich halt so gut organisiert wie im 19. Jahrhundert in Europa die Arbeiterbewegung. Und die Arbeiterbewegung, also bei mir jedenfalls, entsteht sofort ein Bild im Kopf. Das hat ja wirklich im Zusammenspiel natürlich mit anderen gesellschaftlichen Entwicklungen das Land verändert, Europa verändert. Ne? So, hat das einen ähnlichen Impact? Und wo sind so ein bisschen noch genauer die Analogien zwischen beiden Movements? Und ganz spannend fand ich, als du gesagt hast, es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis es einen indigenen Präsidenten gibt oder Präsidentin.
Ja, genau. Also ich mache ganz gern diese Analogie, weil sie gerade hier auch in Deutschland so leicht verständlich ist. Also indigene Bewegungen sind sehr, sehr gut vernetzt. Also was habe ich ja gerade schon gesagt, wirklich von den Dörfern, von der lokalen Ebene über die regionale Ebene auf die nationale Ebene. Und diese Leader auf der nationalen Ebene sind natürlich auch gewählt, direkt gewählt. Und sie sind solche Leader, die eben auch legitimiert sind, für die ganze Bewegung zu sprechen. Und die nicht vergessen, wo sie herkommen, die natürlich auch in Gemeinschaften aufgewachsen sind, aber die für ihre Gemeinschaften eben zum Beispiel in die Hauptstädte gezogen sind und studiert haben und Rechtsanwältinnen geworden sind. Und diese sehr, sehr große, gute Vernetzung, diese Legitimität den AnführerInnen entgegen und auch diese große Verbundenheit für das Gleiche eben zu kämpfen, also für die eigene Existenz, die immer und immer wieder für die Generation auch in die Zukunft hinein das zu verteidigen. Das macht diesen großen Zusammenhalt aus. Und ich würde diese Analogie in unsere auch deutsche und europäische Geschichte ziehe ich immer deswegen, weil es auch da sehr, sehr viel darum ging, für die Generation in der Zukunft etwas zu schaffen und die Welt, also nicht die Welt, sondern die Lebensbedingungen zu verbessern. Und auch da ging es ja auch um, ich würde ganz einfach sagen, um Gerechtigkeit. Und ich glaube deswegen, passt der Vergleich ganz gut, obwohl er natürlich auch unterschiedlich ist. Also Europa ist was anderes als zum Beispiel Brasilien. Und es gibt in Brasilien immer noch den sehr sichtbaren Kolonialismus und den gab es hier in Europa so nicht. Ja, und das Thema, das wir heute darüber reden, zeigt, dass es immer mehr ein Mainstream-Thema wird. Und wir kommen alle nicht mehr dran vorbei. Indigene sind nicht mehr marginalisiert, sie sind Teil unser aller Debatten, auch wenn wir über Klima reden, kommen wir nicht mehr an Indigenen vorbei. Und auch wenn es um Wahlkämpfe geht, kommen sie an indigenen Kandidatinnen nicht mehr vorbei. Und in Ecuador ist es so, dass ich glaube, dass es wirklich nicht mehr lange dauert, bis ein Präsident oder eine Präsidentin indigen ist.
Es Also ich mag es, fällt mir ein bisschen schwer zu beschreiben, aber ich glaube, viele Menschen in Europa haben ja sehr kryptische, holzschnittartige oder ungefähre Vorstellungen von indigener Bevölkerung. Das ist ja so ein Schlagwort, hinter dem sich ganz unterschiedliche Gruppen, Menschen und so weiter verbergen. Und ich vermute, dass sie sich auch verändert haben im Laufe der Zeit. Also die sind ja in die Gesellschaften in diesen Ländern sind ja jetzt auch von anderen Bevölkerungsgruppen geprägt. Und inwieweit, was heißt denn, wie würdest du das beschreiben? Was heißt denn indigen so heute? Sind das, häufig ist es ja so ein bisschen so ein Gegenüber gefühlt bei vielen Leuten von modern und ursprünglich, ne? Also das sind ja so ganz archaische Bilder im Kopf. Ich vermute, das stimmt so gar nicht.
Ja, also ich kann da auch nur versuchen wiederzugeben, was mir indigene Freundinnen erzählen oder auch wie ich das bei meinen eigenen Gastgeschwistern mitbekommen habe, ihren Weg ins Erwachsenen, also erwachsen zu werden, heißt natürlich auch sehr, sich mit seinen eigenen Wurzeln auseinanderzusetzen. Also ich kann das versuchen, ein bisschen wiederzugeben, aber indigenes Leben, wenn es traditionell gelebt wird, ist autark und in direkter Koexistenz mit der Natur. Also Dörfer leben wirklich direkt mit der Natur zusammen und Indigene sehen sich nie als Individuum, sondern immer als Kollektiv, immer als Gruppe und auch immer als Teil der Natur. Also sie sind Teil einer Kette. Und deswegen leben sie ja auch eben auch sehr bewusst, sehr verwurzelt mit der Natur und nehmen sich nur das, was sie auch wirklich brauchen. Es wird immer als Gruppe entschieden und auch immer sozusagen im Konsens mit der Natur, wie viel ich abholze, welches Tier ich schlachte, weil man eben auch weiß, ich als Teil der Kette, wenn ich etwas zerstöre, dann ist ja alles, mit dem ich zusammenlebe, auch irgendwie zerstört. Natürlich leben nicht mehr alle Indigene traditionell, was auch damit zusammenhängt, dass sie durch die Marginalisierung auch vertrieben wurden, dass sie ja gar nicht die Länder haben, die Ländereien, die Territorien mehr haben, die ihnen eigentlich zustehen oder die sie früher bevölkert haben. Deswegen gab es viel Migration in die Stadt und auch da hat sich eben viel verloren, aber das war natürlich erzwungen. Und dann gibt es natürlich auch Indigene, die in die Städte ziehen, weil sie bessere Bildungschancen sich erhoffen und auch brauchen, weil sie eben auch wissen, wenn wir nicht sozusagen in die Zentren der Gesellschaft, also institutionell auch reinkommen durch Bildung, dann haben wir auch rückwirkend nicht die Chance, unsere Rechte zu verbessern. Und das schafft natürlich also eine räumliche Distanz und das zerstört ein bisschen dieses traditionelle kollektive Gefüge. Das heißt aber nicht, dass Indigene, die in der Stadt leben und Apartment haben und einen Laptop aufklappen, dass sie weniger indigen sind, weil die Identität bleibt ja und sie sind ja immer noch Teil von diesem Kollektiv und das vergessen sie natürlich auch nicht und das kann man ihnen auch nicht nehmen und Identitäten sind natürlich nie nur eindimensional, sondern sind immer sehr facettenreich. Wir tragen ja alle viele Identitäten in uns und wir können eine Journalistin sein, wir können in einer Hauptstadt in Brasilien leben und wir können trotzdem indigen sein.
Welche Rolle spielen denn die indigenen Gemeinschaften für den Regenwaldschutz? Denn das ist ja die Perspektive, der wir jetzt darüber sprechen. Also ist zu erwarten, zum Beispiel, wenn Menschen aus der indigenen Bevölkerung in mehr politische Verantwortung kommen, dass sich etwas im Umgang mit dem Regenwaldschutz ändert? Und was ist bisher schon vorangetrieben von den Gemeinschaften, zum Beispiel vor Ort, die dort Anwohner sind oder im Regenwald wohnen?
Ja, also erstmal sind Indigene natürlich die, die das meiste Wissen haben über die Regenwälder. Das kann man einfach auch nicht absprechen. Sie sind die, die da seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden schon leben und eben alles kennen und beobachten. Das heißt, beim Regenwaldschutz kommt man nicht dran vorbei, mit Indigenen zusammenzuarbeiten. Und das ist eben jetzt auch langsam angekommen in der Politik und in der Wissenschaft, sodass es auch bei Biodiversitätskonferenzen oder auch der Weltklimakonferenz jedes Jahr immer wieder auf die Tagesordnung kommt, dass diese ganzen Entscheidungen nicht getroffen werden können, ohne dass Indigene mit am Tisch sitzen. Wirklich umgesetzt wird es noch nicht, das ist immer noch ein weiter Weg, aber immerhin würde ich sagen, es ist auf der Agenda und kann nicht mehr zurückgenommen werden. Beim konkreten Regenwaldschutz gibt es natürlich eine Vielzahl von Projekten, wissenschaftlichen Projekten, wo es aber auch sehr oft der Fall ist, dass Indigene herangezogen werden, wenn sie interviewt zu werden. Aber sie werden nicht herangezogen, um mit ihnen gemeinsam den Regenwald zu schützen. Und dem gegenüber stehen wirklich indigen geführte Indigenous-led Organizations, die das eigenmächtig mit eigener Finanzierung machen und selber Klimaschutz oder Wiederaufforstung betreiben. Es gibt noch ein bisschen ein Gap zwischen diesen zwei Systemen und es ist noch nicht wirklich gelungen, nur in Einzelfällen, dass wirklich Wissenschaft auf Augenhöhe mit Indigenen zusammenarbeitet. Aber ich denke, es gibt ein Bewusstsein und ich denke, es wird auch in Zukunft gute Finanzierung für solche Projekte geben. Zentral ist sowas wie der Amazonas-Fonds, das ist ein internationaler Fonds, wo Regierungen einzahlen. Das ist sozusagen jetzt auch wieder etwas, das auflebt unter Lula. Aber auch da gibt es große strukturelle Schwierigkeiten, weil die Gelder werden von Ministerien vergeben und meistens eben auch nicht direkt an Indigene, sondern wieder an NGOs. Und ich bin natürlich auch Teil einer NGO, ich möchte da jetzt gar nicht sehr ins eigene Fleisch schneiden. Aber eigentlich muss das Geld direkt zu den Indigenen, weil sonst wird es wieder irgendwie in Personalkosten so ein bisschen versumpft dort. Und es werden erstmal wieder weiße, nicht indigene WissenschaftlerInnen bezahlt.
Lula war ja eine große Hoffnung, ist eine große Hoffnung. Die brasilianische Gesellschaft scheint aber auch sehr gespalten. Die Wahlergebnisse sagen ja auch, dass 49% für Bolsonaro gestimmt haben. Also, und es ist tatsächlich eine ausgesprochen knappe Situation, die sich wahrscheinlich in der Gesellschaft so widerspiegelt, auch im Klima. Und würde interessieren, wie schätzt du das ein? Was tut sich jetzt tatsächlich für den Regenwaldschutz in der Gesellschaft, in diesem Land, das ja so zentral ist? Und inwieweit werden Indigene da auch mit einbezogen? Ja, woran hängt es da?
Ja, also das stimmt. Brasilien, wie aber auch alle Länder mit Kolonialgeschichte, sind tief gespalten. Und gerade wenn es um die Rechte von Minderheiten oder auch indigenen Völkern geht, dann ist das sehr, sehr schwierig. Also Indigene dürfen immer... Folkloristisch kriegen sie alle Rechte, kulturell dürfen sie immer alles zeigen, was sie möchten, aber sobald es daran geht, Rechte zu verteilen, wird es sehr, sehr schwierig. Und gerade wenn es um Ressourcenverteilung geht, Umverteilung von Ressourcen, dann gibt es wirklich Konflikte. Und so ist es auch in der brasilianischen Gesellschaft, das kann ich jetzt nur so ein bisschen schablonartig wiedergeben, dass es viele Menschen gibt, die Überzeugung haben, die Ressourcen sind allgemeingut und sollten deswegen auch nur vom Staat irgendwie organisiert werden. Und die es auch gut finden, dass Brasilien hat ein großes Entwicklungspotenzial und viele möchten natürlich, dass Brasilien auch eigene Ressourcen gut abbauen kann, um dann irgendwie sozusagen als Land stärker zu werden, dass die eigene Wirtschaft stärker wird. Und demgegenüber stehen dann natürlich sehr viele eher linksliberale BürgerInnen in Brasilien, die sagen, einfach nur Wirtschaftswachstum geht nicht, das ist auch nicht unsere Geschichte, wir haben eine präkolumbianische Geschichte, die wollen wir auch nicht verneinen. Und wir möchten eigentlich wieder zu dem zurückkommen, was hier früher mal war. Also sozusagen eher indigene Kosmovision nennt sich das, also indigene Lebensweisen. Ja, sehr gespalten. Aber sehr gespalten, weil es eben auch einen tiefgreifenden Rassismus gibt, der alle diese Länder durchzieht. Und es ist einfach ein weiter Weg, bis das geeint ist und bis es ja Respekt gegenüber allen Bevölkerungsgruppen gibt.
Der Regenwaldschutz, den jetzt Lula sich auf die Fahnen geschrieben hat, wie erfolgreich ist der eigentlich und wie ernst kann man den nehmen? Wir haben Zahlen im Blatt, nachdem die Satellitendaten zeigen, dass im Vergleich März 22 zu März 23 die Regenwaldabholzung so hoch war wie noch nie. Und das ist auch zu erklären, da gibt es einige Erklärungsmodelle für, aber es ist nichtsdestotrotz, ja, klingt wie ein schlechtes Zeichen. Was ist davon zu halten?
Also ich bin auch mal ganz gespannt, wie das jetzt mit Lula wird, weil Lula war kein Umweltschützer und auch kein Menschenrechtler für Indigene, als er seine erste Amtszeit hatte. Ich denke, das ist auch vielseitig bekannt. Er hat gerade diese regionale Entwicklung eigentlich sehr vorangetrieben, unter die eben auch das Abholzen, das sozusagen legale Abholzen des Regenwaldes fällt. Jetzt bei seiner zweiten Amtszeit im Wahlkampf musste er aber zum Umweltschützer werden und er musste auch das Thema der indigenen Rechte sich auf die Fahne schreiben, weil sonst hätte er diesen Wahlkampf einfach nicht gewonnen. Und daran wird er jetzt gemessen. Also ich habe vorhin auch schon Sonia Guajajara genannt, die indigene Anführerin, die jetzt Ministerin geworden ist. Und die ganze indigene Bewegung guckt natürlich ganz genau, dass er auch seine Wahlversprechen umsetzt. Und das sieht im Moment aber noch ganz gut aus. Im Moment gibt es wirklich neue Benchmarks, sage ich mal, die gesetzt werden. Es fließt wieder sehr viel Geld in die Behörden, in die Regenwaldschutzbehörden, die staatlichen, FUNAI zum Beispiel. oder IBAMA, das sind auch die indigenen Schutzbehörden. Und die sind jetzt eben so gut ausgestattet, dass sie auch dieses ganze große Territorium des Regenwalds immer besser überschauen können. Unter Bolsonaro wurden diese Behörden extrem gekürzt und eigentlich fast runterrationalisiert, dass sie gar nicht mehr arbeiten konnten. Und so ist natürlich auch der illegale Holzabschlag extrem angestiegen und damit auch sehr viel Gewalt in diese ganzen Regionen gekommen. Und ich würde sagen, wir schauen mal, was der Lula so macht in den nächsten Jahren. Und ich denke, es braucht Druck aus den eigenen Reihen und aus den Ministerien. Und dann muss er wahrscheinlich. Ich glaube, er kommt von dieser Linie gar nicht mehr runter.
Ich glaube, wir sollten mal ins Publikum geben, ne? Habt ihr Fragen? Nur zu. Bianca kommt dann zu euch.
Ja. Noch nicht. Ich komme.
Hallo. Genau, und zwar beschäftige ich mich auch gerade sehr intensiv mit der Frage von indigenem Wissen und deren Bedeutung, vor allem im Zusammenhang von Klimaanpassungen und auch der Biodiversitätskrise. Und ich musste da feststellen, dass doch gerade auch durch die Kolonialisierung viel Wissen verloren gegangen ist, ne? Weil sie haben sich monetären Systemen angepasst. Und ich wollte jetzt gerne wissen, inwieweit das im Sinne vom Regenwald auch eine Rolle spielt, also Wissen auch zu erhalten, indigenes Wissen.
Auf jeden Fall. Ich glaube, das höre ich auch immer wieder von indigenen PartnerInnen, dass sie sagen, dass sie um die große Bedeutung wissen, dass sie diejenigen sind, die das Wissen weitertragen müssen, dass es sicherlich viele Dinge gibt, die verloren gegangen sind und dass sie auch schauen müssen, dass sich die Jugend nicht von ihnen wegbewegt. Niemand kann natürlich garantieren, dass nicht die Jugend lieber in der Stadt lebt oder einfach sich für andere Berufswege entscheidet. Und die Weitergabe von Wissen ist sehr, sehr, sehr zentral, weil sie natürlich auch das kollektive Überleben sichert. Eine ganz konkrete Antwort, wie sich das jetzt widerspiegelt im Regenwaldschutz, kann ich nicht so. Ich denke, da muss man von Fall zu Fall gucken und richtig reinzoomen. Wir begleiten ein Projekt in Brasilien, im Bundesstaat Acre. Das ist genau an der Grenze zu Peru, wirklich mitten im Regenwald. Dort leben indigene Ashaninka. Und da gibt es ein Wiederaufforstungsprojekt innerhalb eines indigenen Instituts. Und das funktioniert sehr gut. Aber ich finde auch genau die Ashaninka, die haben das irgendwie geschafft, sehr, sehr autark und zu bleiben und auch eine sehr intakte Gemeinschaft zu bleiben. Und das hat natürlich auch ein bisschen mit Glücksfällen zu tun, dass sie zum Beispiel Landrechte haben und nicht vertrieben werden. Und also es hat auch mit den externen, eher freundlicheren Bedingungen zu tun. Ich denke, wenn es Armut gibt, wenn es Gewalt gibt, wenn es Vertreibung gibt, dann verliert sich dieses kollektive Wissen natürlich. Natürlich.
Wie einig ist sich die Gemeinschaft eigentlich? Also kann man sagen, sozusagen die indigene Bevölkerung hat ein sozusagen unisono ein viel größeres Verantwortungsbewusstsein für den Regenwald? Oder gibt es auch dort, sagen wir mal, verschiedene Strömungen, vielleicht auch Teile, die sagen, naja gut, die Zeiten haben sich geändert, vielleicht kann man auch Teile roden? Oder, also das würde mich interessieren, weil die Gesellschaften haben sich ja verändert, die Bevölkerungszahl hat sich auch geändert, manche Methoden funktionieren vielleicht auch nicht mehr. Das haben wir in der Geschichte aus der Demokratischen Republik Kongo im Heft, dass dort tatsächlich die traditionellen Methoden des Lebens und Wirtschaftens im Regenwald zum Teil unter den Bedingungen einer explodierenden Gesellschaft, also Bevölkerung in der Gesellschaft, so nicht mehr funktionieren. Also man adaptieren muss.
Ja, ich denke auch, dass es immer wieder Teil von Debatten und immer wieder Aushandlungsprozesse, was ist eigentlich traditionelles indigenes Leben, auf jeden Fall. Da haben Indigene untereinander in ihren Gemeinschaften auf jeden Fall die Debatten. Es gibt welche, die sagen, gerade wenn es wirtschaftlichen Druck gibt oder wenn es Dürren gibt zum Beispiel oder wenn es Insekten gibt, dass einige sagen, wir müssen jetzt aber Pestizide einsetzen. Nicht im industriellen Maßstab, aber eben sozusagen hier und da. Und dann gibt es natürlich die großen Diskussionen, weil Pestizide zerstören natürlich alles, außer die Pflanze, die es schützen soll, aber alles drumherum. Und das sind große Debatten. Ich kenne jetzt auch gerade eine Debatte, die ein bisschen vom Regenwaldschutz ein bisschen weggeht, aber es gibt gerade ein Projekt auch in diesem Bundesstaat Acre der Bau einer eigentlich illegalen Straße von Peru nach Brasilien rein. Also illegal in dem Sinne, dass es vor Ort die Behörden korrupt handeln und eigentlich die ganzen die behördlichen Wege gar nicht gehen, sondern dass einfach jetzt gebaut wird. Indigene auf der peruanischen Seite haben das im ersten Moment als gut befunden, weil sie gesagt haben, regionale Entwicklung, die Straße, die hilft uns auch. Wir können einfach besser von A nach B und können auch besser unsere eigenen Agrarprodukte besser hier und da ja, einfach verkaufen. Die Indigenen auf der brasilianischen Seite, die eben auch viel stärker und besser vernetzt sind und auch organisiert sind und eben auch politisch viel mehr Rückhalt haben, sagen, nein, es geht nicht. Man kann hier nicht einfach eine Straße bauen, wenn wir Landrechte haben und das durchkreuzt unsere Territorien. Das geht nicht. Und da gibt es eben auch gerade einen Aushandlungsprozess, dass sich diese beiden indigenen Gemeinschaften, also es sind da sogar schon verschiedene Völker, dass die sich jetzt sozusagen einen Konsens, also dass sie im Konsens auftreten, weil sie können eben nur gemeinschaftlich zusammen sich durchsetzen. Und das ist gerade ein Aushandlungsprozess, der auch interessant ist und eben auch zeigt, dass es eben mehrere Facetten hat und ja.
Danke. Habt ihr noch weitere Fragen?
Personenschutz braucht und wie viel? Also ich denke einfach daran, ich glaube, das war Brasilien, wo in der Vergangenheit auch schon einige Journalisten und Ordensleute ermordet wurden, die sich gegen die Abholzung der Regenwälder für Futtermittel, also Soja, angebaut waren, weil die massive, also wahnsinnig starke Fleischindustrie in Brasilien das natürlich als Angriff und Bedrohung erlebt. Und mich würde interessieren, wie die Situation für prominente Umwelt-, RegenwaldschützerInnen in Brasilien ist. Also gibt es weitere Vorfälle dieser Art? Werden die wirklich akut bedroht? Brauchen die Personenschutz?
Oh, das ist eine interessante Frage, weil ich weiß gar nicht genau, ob sie Personenschutz hat, aber ich denke mal als Ministerin hat sie den. Und sie braucht sie auch auf jeden Fall. Also es gibt fast wöchentlich, ist sehr traurig, gibt es Morde in Brasilien. Und gerade letzte Woche wurden 5 Yanomami erschossen. Yanomami leben sehr im Norden von Brasilien an der Grenze zu Venezuela. Und das passiert eigentlich also sehr, sehr oft. Und wenn sie nicht ermordet werden, werden sie mindestens bedroht. Es gibt also sehr, sehr viel Gewalt und sehr wenig Möglichkeiten, sich vor dieser Gewalt zu schützen, weil diese Gewalt geht nicht vom Staat aus, sondern eben von diesen illegalen Goldschürferfirmen und illegalen Holz. Die illegal Holz abfällen. Und das sind einfach viele mafiöse Strukturen vor Ort, die der Staat gar nicht mehr unter Kontrolle hat, eben weil auch die Behörden nicht überall sind. Der Staat ist nicht überall präsent. Und ja, es ist ein riesengroßes Problem. Wir haben jetzt gerade auch 2 relativ prominente indigene Aktivistinnen. Der eine heißt Beto Marubo, der andere heißt Benki Bianco. Und die stehen gerade eigentlich unter ziemlich krassen Mordandrohungen und viele haben natürlich keinen Personenschutz oder Polizeischutz, weil sie nicht erst die Prominenz haben, aber also nicht diese Prominenz einer Ministerin haben, aber trotzdem brauchen sie den und die brauchen auch Akuthilfemaßnahmen. Also wir hatten jetzt vor 2 Monaten den Fall, dass wir den Benki dann wirklich ganz schnell mit dem Flugzeug aus seiner Region rausgeflogen haben, damit er ist dann nach Brasilia, damit er da erstmal einen kurzen Moment raus war. Und das braucht es eigentlich immer sehr oft und dafür braucht es natürlich auch Ressourcen, damit es schnell und sofort Maßnahmen geben kann.
Simon, hast du's?
Jetzt kommt aber ein leichter Themenswitch, aber was mich interessiert, in Mittelamerika und in anderen Kulturen gab es auch schon im Regenwald Flächen riesige Großstadtanlagen, die man jetzt gar nicht mehr kennt, weil der Regenwald wieder komplett drüber ist und man gar nicht mehr weiß, wo waren die Städte eigentlich. Und das ist für mich, mindestens in meiner Amateurmeinung, auch ein Zeichen, dass ein Regenwald sich auch wieder, obwohl er komplett weg war, sich wieder erholen kann komplett. Oder missverstehe ich da irgendwas, dass die Zerstörung jetzt viel größer ist? Oder kann man das überhaupt vergleichen? Wie ist der Wissensstand über diese alten Flächen, wo es mal keinen Regenwald mehr gab, weil er auch kultiviert worden ist und natürlich in anderen nicht im industriellen Maßstab, aber trotzdem jetzt trotzdem wieder kilometerweit Regenwald ist.
Also man muss wahrscheinlich auch nochmal unterscheiden, wo der Regenwald gerodet wird. Du sprichst jetzt ja auch von solchen Flecken sozusagen innerhalb eines Waldes, die dann vielleicht auch wieder überwachsen, überwuchern. Nichtsdestotrotz bedeutet im Prinzip, wenn der Wald einmal weg ist, braucht er Jahrzehnte, um wieder dieses Niveau zu erreichen, was er vielleicht mal hatte, was die Biodiversität und auch die CO2 Speicherkapazität angeht und so weiter. Und sicherlich muss man auch schauen, wo findet Landumwandlung vor allen Dingen statt. Und das ist dann eben in sozusagen Randbereichen des Regenwaldes, dass sich da von außen die Landwirtschaft immer weiter reinfrisst. Und was dann passiert, ist, dass die Flächen eben auch regelrecht verwüsten, beziehungsweise sie werden eben umgewandelt in landwirtschaftliche Nutzflächen. Dann kommt vielleicht Soja drauf oder man lässt eben sozusagen seine Rinder darüber rotieren von Fläche zu Fläche. Und das ist dann auch eine sehr einseitige Nutzung. Und da ist es dann schon sehr, sehr schwierig, dass da überhaupt wieder ein intakter Wald entsteht, wenn man dann hier nicht mit gezielten Aufforstungsmaßnahmen versucht, das Ganze wiederherzustellen. Und selbst das, wie gesagt, es braucht auf jeden Fall Jahrzehnte, bis ein solcher Wald wiederhergestellt werden kann.
Ich habe da eine Nachfrage, und zwar im Kongo, darüber haben wir auch eine Geschichte, eine Reportage aus der Demokratischen Republik Kongo und die Rückgabe von Landrechten auch dort an die Bevölkerung. Und dort scheint es so zu sein, dass es eben nicht sich von den Rändern reinfrisst in die Regenwälder, sondern so wie du gerade beschrieben hast, so Flecken sind, die im Wald, also wie so ein Käse, ne? Gibt es da Daten zu, dass das, also auch in diesem Stil, in dem das heute passiert, dann leichter wieder zu renaturieren ist quasi, also wieder Regenwald wird? Oder ist das auch viel zu viel, wenn die Käselöcher zu viele sind, macht das gar nicht so einen großen Unterschied?
Am Ende ist das auch natürlich zu viel. Auch diese Flecken, diese Löcher sind nicht gut. Bei aktuellen Daten oder Vergleichen dazu, passiert das am Rand, passiert das innerhalb des Waldstückes, müsste ich tatsächlich auch nochmal recherchieren. Aber man muss sicherlich auch nochmal darauf schauen, für was werden diese Flächen umgewandelt. Das ist auch immer ganz entscheidend. Zum Beispiel kommt mir da jetzt auch der Bergbau in den Sinn, der dann vielleicht doch auch innerhalb eines Waldes, also wird vielleicht eine Straße sozusagen reingeschlagen und dann gibt es da die Mine und dann entstehen da noch Häuser und Elektrizitätswerke und regelrechte kleine Städte. All das unterbricht ja dann auch intakten Regenwald an vielen Stellen. Das ist natürlich dann auch besonders dramatisch, weil dann auch nicht mehr unbedingt, dass der Austausch von Arten von Fläche zu Fläche stattfinden kann, wenn ein Regenwald wirklich unterbrochen wird, wie mit so einer Grenze.
Ja, hallo. Meine Frage geht auch gezielt an die Regenwaldinvestition von den Investoren. Kannst du ein bisschen teilen, was ist das Return on Investment? Also was geben die rein und erwarten die zurück? Weil es könnten ja eigentlich viel mehr Unternehmen machen. Sind das eher so Business Angels? Kann ich mir das eher in die Richtung vorstellen? Oder warum machen die das? Also natürlich für den Gemeinzweck verstehe ich schon, aber wie kriegt man mehr Investoren dazu? Das finde ich ganz spannend.
Ja, das ist ein großes Problem. Also wenn ich hier von Waldinvestment spreche, dann spreche ich natürlich von Anbietern, die sich darauf spezialisiert haben. Also es sind reine Investmentanbieter und die ein solches Waldinvestment eben aufgesetzt haben und sich das natürlich auch überlegt haben, wie soll das sein, wie soll das aussehen. Das große Problem generell bei Waldinvestments, Anleger zu überzeugen, investiert doch, selbst wenn es ein gutes ist, also man hat eine kleine finanzielle Rendite und einen guten Impact, der transparent gemacht wird und wo Monitoring stattfindet und man hat wirklich einen guten Einfluss auf der Fläche, da muss man trotzdem sagen, dass solche Projekte sehr anfällig sind, dass sie auch fehlschlagen können. Man hat bei Waldinvestments immer ein relativ großes Risiko für Totalausfälle. Wie gesagt, irgendwo wird wahrscheinlich eine Art von Agroforstwirtschaft stattfinden, weil irgendwo müssen ja auch Erträge und Erlöse erzielt werden. Da reichen verschiedene abiotische, biotische Stressoren oder dass mal wirklich schweres Windereignis kommt oder irgendein Umweltereignis, das dann vielleicht die ganze Fläche dahin rafft. Und auf einmal sind die Erlöse weg und auf einmal kriegen die Investoren ihre Einlage nicht mehr zurück. Und der Impact ist dann vielleicht auch dahin. Also das ist sicherlich immer eine Gefahr und eine Gefahr, die auch besteht. Und auch das wird vielleicht einigen Interessenten bewusst sein, die sagen, okay, ja, ich spiele mit dem Gedanken, Waldinvestment klingt doch erstmal gut. Aber wird, und jetzt kommen wir eigentlich schon wieder zu dem sozialen Komponente und auch zu dem Aspekt indigene Bevölkerung oder lokale Gruppen, werden die mit einbezogen. Am Ende kann so ein Investment dauerhaft nur funktionieren, wirklich nachhaltig sein, wenn diese Gruppen mit einbezogen werden. Denn bestenfalls passiert dann Folgendes, das Investment hat in der Regel ja eine Laufzeit. Irgendwann ist es vielleicht beendet. Bestenfalls wäre es sogar dauerhaft, aber irgendwann ist es in der Regel beendet. So, das heißt, der Investor zieht sich zurück, aber das Projekt sollte ja bestenfalls trotzdem weiterlaufen, weil bis dahin eben diese nachhaltigen Strukturen geschaffen wurden und sich das Ganze von selbst trägt.
Okay, also der Titel unseres Hefts ist ja: Was rettet den Regenwald? Okay, wir können das jetzt nicht in 2 Minuten abhandeln, aber als Bilanz, was würdet ihr sagen, was sind die effektivsten Hebel, um den Regenwald zu retten, zu schützen?
Ich würde sagen, politischer Druck. Ich würde es mir über die politische Ebene machen. Was können wir alle, also was können wir als Einzelne tun? Das ist natürlich dann schwierig bei so großen globalen Themen. Aber ich denke, eine rechtliche Veränderung oder eine Gleichberechtigung passiert sowieso nicht von heute auf morgen, sondern dauert immer mehrere Jahrzehnte. Deswegen müssen wir heute anfangen, damit es übermorgen auch soweit ist. Und politischen Druck aufbauen heißt eben, sich hier informieren, genau hinschauen und die Diskussion eben mitführen aus der Zivilgesellschaft heraus. Das passiert hier in Veranstaltungen wie dieser, das passiert aber auch, wenn wir auf eine Demo gehen oder auch anderweitig zeigen, dass es uns was angeht, was politisch passiert. Und hier aus Deutschland können wir natürlich schon viel bewirken oder jedenfalls unsere Regierung, wenn es gerade auch um Freihandelsabkommen geht oder wenn es um EU-Richtlinien geht. Und da ist auch Deutschland leider immer ziemlich weit vorne, wenn es auch darum geht, Dinge zu blockieren oder Dinge zu verlangsamen. Und da müssen wir als Zivilgesellschaft ganz genau hinschauen und sagen, das darf nicht so sein. Und vielleicht auch uns hier organisieren und als organisierte Gruppen auch auf Presse zugehen, damit auch die Presse gezielte Fragen stellt und viele Themen eben auf eine Agenda bringt. Und natürlich bringt auch so eine Zeitschrift, so ein Magazin, was ihr habt, viel, weil da werden natürlich auch Themen abseits vom Mainstream wirklich auch mit viel Platz beleuchtet. Und das ist schon mal auch sehr gut.
Ja, das Thema Regularien, also oder konkret Gesetze, die bestimmte Dinge verbieten. Und das halte ich auch für einen sehr wichtigen und guten Weg. Also wir sehen das eben an dieser Verordnung für entwaldungsfreie Lieferketten. Das ist ein Novum und da haben wir auch als zivilgesellschaftliche Organisation, Global Nature Fund und Euroverde, in Rahmen unseres Projektes zu entwaldungsfreien Lieferketten auch kräftig für trommelt und haben uns an vielen Arbeitsgruppen, Stakeholder-Treffen beteiligt, neben natürlich noch vielen weiteren Organisationen, die Ähnliches im Sinn haben wie wir, dass das auch wirklich eine starke, wirksame Verordnung wird. Und ich denke so, den ein oder anderen Erfolg können sich dann sicherlich auch, kann sich die Gesamtheit der zivilgesellschaftlichen Organisationen auch auf die Pappe schreiben und sagen, okay, da haben wir der Wirtschaftslobby was entgegengesetzt und haben dafür gesorgt, dass eben bestimmte Dinge eben doch jetzt schon in der Verordnung mit drin sind, was die Rohstoffe angeht, was die Ökosysteme angeht, die das betrifft, oder was dann in den Review-Verfahren, die es geben wird in den nächsten Jahren, dann noch integriert werden soll. Und auf der anderen Seite würde ich nochmal sagen, wenn es jetzt konkret nochmal um Projekte geht, sagen wir mal, egal, ob das jetzt Projekte sind, die mit öffentlichen Geldern finanziert werden oder Projekte, die mit privatem Kapital finanziert werden, und egal, ob es jetzt um Regenwaldschutz oder vielleicht um wirksame Aufforstungsmaßnahmen geht. Der Punkt, den ich gerade sagte, wichtig ist, dass die lokale Bevölkerung mit einbezogen wird. Denn nur wenn Waldschutz nachhaltig ist und die Bäume eben nicht ein paar Jahre später komplett fällt und verkauft werden, haben wir hier auch einen nachhaltigen Waldwiederaufbau und eine entsprechende CO2-Kompensation, was eben auch ja ein großes, wichtiges Thema ist im Moment.
Letzte Frage. Und zwar, wenn es um Regenwaldschutz geht, und wir als EuropäerInnen darüber reden, dann sind wir natürlich auch immer in dieser Rolle, dass wir unsere Wälder zum großen Teil abgeholzt haben, die Regenwälder ohnehin, und jetzt anderen Ländern sagen wollen, dass sie ihre Bitte erhalten. Klimatisch geht quasi kein Weg dran vorbei, aber im Miteinander ist das natürlich höchst problematisch. Wie kann sich Europa angemessen dazu verhalten? Und welche Wege gäbe es, zum Beispiel Ausgleichszahlung, das ist ja ein Mittel, das diskutiert wird in dem Zusammenhang. Das würde mich noch zum Schluss als letzte Frage interessieren.
Ja, also wir hatten ja auch schon in unserem Vorgespräch darüber gesprochen, dass natürlich auch das alles so ein bisschen zusammenhängt mit einem jetzt groß gedachten Systemwechsel, dass natürlich die ganze Welt irgendwie ein bisschen in den Degrowth-Modus rückfahren muss und wir alle lernen müssen, dass die Ressourcen dieser Welt endlich sind und und wir darüber nachdenken müssen, wie das weitergeht. Und das fängt natürlich irgendwo auch bei uns selber an. Also wie sehr brauchen wir diesen ganzen Wohlstand und diesen Materialismus, der uns umgibt, und wo können wir bei uns selber anfangen? Das wäre vielleicht eine Ebene. Und die zweite ist natürlich selbstverständlich. Also wir können nicht einfach sagen, Klimaschutz und Regenwaldschutz wird nur oder geht nur die an, die auch Regenwald haben. Es ist natürlich eine globale Aufgabe. Es müssen alle mitziehen. Also jetzt gerade in Berlin waren ja die Petersberger Klimadialoge und haben auch wieder sehr deutlich gemacht, dass sich alle Staaten der Welt auf gemeinsame Ziele einigen müssen, anders geht's nicht. Und das ist ein, also immer wieder ein Gewürge, dass das passiert, und immer wieder im letzten Moment werden diese Ziele abgeschwächt und umformuliert und ja, alles nicht so einfach. Aber genau, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren, aber ich gebe mal dir erst.
Ich übernehme fließend sozusagen. Ich hatte Zeit zum Nachdenken, dankeschön dafür. Naja, ich möchte euch nicht mit dieser EU-Verordnung langweilen, aber tatsächlich ist die eigentlich ein ganz gutes Beispiel. Wir sagen ja, oder diese Verordnung sagt ja nicht, liebe Länder, also außerhalb der EU, nehmen wir Brasilien, ihr dürft nicht mehr entwalden, sondern sie macht den Unternehmen, die EU-Markt aktiv sind, die Vorgabe, ihr dürft keine Entwaldung importieren und auf den Markt bringen, wenn man so möchte. Und trotzdem ist dann natürlich die Frage, diese Forderung wird natürlich entlang der Lieferkette weitergereicht werden müssen am Ende. Natürlich kommt es dann auch zum Beispiel, sagen wir mal, im Kakaoanbau, im Kaffeeanbau, bei den zahlreichen Kleinbäuerinnen und Kleinbauern an. Und wie sollen die das jetzt umsetzen? Brauchen die Unterstützung? Und ja, die brauchen Unterstützung. Und das war gestern, habe ich an der Mitgliederversammlung des Forums Nachhaltiger Kakao teilgenommen in Bonn. War sehr spannend und war genau das auch ein Kernpunkt und ein ganz wichtiges Thema. Also auch nochmal der Hinweis, auch wieder vor allen Dingen von der zivilgesellschaftlichen Seite, Kleinbäuerinnen und Kleinbauern brauchen hier Unterstützung, um diese Verordnung umzusetzen, um letztendlich ja auch nicht den EU-Marktzugang zu verlieren oder ihre konkreten Handelspartner und Absatzmöglichkeiten. Und genau, insofern ist das etwas, was man immer mitdenken sollte und wofür wir auch appellieren.
Ja gut, vielen Dank. Gibt es noch Fragen von euch? Letzte Chance? Tete? Gibt es nicht? Gut, dann sage ich erstmal ganz, ganz lieben Dank euch beiden und euch ein kleines Sorry, dass es diesmal vielleicht etwas weniger dynamisch war als das letzte Mal, aber das liegt an dem einen Mikro, was wir immer ordentlich hin und her reichen mussten, und dann kann man nicht so engagiert Ping-Pong im schnellen Takt. Und jetzt würde ich sagen, wir machen Musik, wir machen ein bisschen Knabbern und Anstoßen. Und bevor wir das tun, möchte ich noch mal ganz kurz sagen, wir haben hier tatsächlich einen der ersten Abonnenten zu Gast heute. Du musst nichts sagen, aber ich finde es toll. Du bist schon 10 Jahre dabei. Wir freuen uns wahnsinnig.
Dieser Podcast wurde dir präsentiert von Good Impact. Hol dir das aktuelle Good Impact Heft oder noch besser, ein Abo. Damit machst du unsere unabhängige Arbeit überhaupt erst möglich. Vielen Dank.